Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Amnesty-Podcast zum Thema Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen. Ich sitze heute hier mit Alisa und Lara.
Hallo.
Hi.
Die haben vor einiger Zeit mit Professor Dr. Quindel ein Interview geführt zu genau diesem Thema. Und Professor Dr. Ralf Quindel ist Psychologe und Professor an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und somit ein Experte auf dem Gebiet. Und ich denke, damit habe ich auch genug gesagt. Wollt ihr vielleicht einfach mal was teilen?
Sehr gerne. Also was uns auch vor allem in unserem Podcast noch sehr wichtig war, dass wir zu dem Thema auch nochmal eine sehr fachliche Perspektive bekommen. Und dafür war eben Professor Quindel perfekt, weil er eben, wie gesagt, Professor und Psychologe ist. Er war auch unglaublich gut vorbereitet. Er hatte sich verschiedene Zitate zum Thema rausgesucht, zum Beispiel von Michel Foucault, die immer perfekt zu unseren Fragen gepasst haben. Und was ich persönlich auch sehr interessant fand, war, dass wir im Laufe des Interviews über die verschiedenen Ursachen für Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen gesprochen haben und in dem Zusammenhang auch über Angst als eine dieser möglichen Ursachen. Und ja, ich fand das einfach super interessant, weil ich noch nie über Angst in diesem Kontext nachgedacht habe.
Also mein persönliches Highlight war auf jeden Fall, sich die Rolle der Medizin mal näher anzuschauen und eben festzustellen, dass die Medizin eine Vorherrschaftsstellung hat, was die Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen anbelangt. Dass es zwar Alternativen gibt, aber dass eben die Medizin tatsächlich eine Vorherrschaftsstellung hat. Außerdem fand ich es noch ziemlich cool, nähere Infos zu bekommen, was die Arbeit mit Angehörigen anbelangt. Da hatte Professor Dr. Quindel auch einige Erfahrungswerte mit uns geteilt. Und genau, ich hatte mich im Vorhinein in der Recherche gefragt, was ist denn eigentlich jetzt der korrekte Begriff? Ist es jetzt psychische Krankheit oder psychische Störung? Wenn ihr euch das auch schon öfter gefragt habt oder vielleicht auch erst einmal, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt und hört rein bei unserem Podcast. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Ich bin Alisa.
Ich bin Lara.
Und wir sitzen hier an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin, genauer gesagt in Karlshorst, mit dem Herr Quindel. Und ja, es wäre sehr schön, Herr Quindel, wenn Sie sich mal vorstellen könnten.
Ja, mache ich gerne. Ich bin hier schon seit 17 Jahren, glaube ich, Professor an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen. Bin Psychologe und habe hier auch die Professur für psychologische Grundlagen der sozialen Arbeit und Heilpädagogik.
Und dann würde ich direkt mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar, in welchem Kontext hatten Sie Erfahrungen mit Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen?
Ja, muss ich vielleicht unterscheiden zwischen eher wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema und reale praktische Erfahrung. Also die praktischen Erfahrungen habe ich gemacht in meinem Praktikum im Psychologiestudium, also vor, ja, das sind jetzt auch schon gut 25 Jahre her. In München habe ich studiert und Praktikum habe ich gemacht in der stationären Psychiatrie, also im Bezirkskrankenhaus in Haar, München Haar, und da war ich an einer geschlossenen Aufnahmestation. Das heißt, es ist eine Station mit akut psychisch Kranken, die dort, ja, das war jetzt ein Hochhaus mit einem klassisches Krankenhaus, mit so einem Gang, der einmal so ums Karree ging. Die ganze Station war mit einer geschlossenen Tür. Und das war so meine erste Erfahrung eigentlich mit einer großen Gruppe von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also mit Psychosen, also massiven psychischen Störungen. So, das war die erste praktische Erfahrung. Theoretisch habe ich im Studium natürlich viel auch mit dem Thema zu tun gehabt.
Und mit dem Thema Stigmatisierung?
Genau, das Thema Stigmatisierung war natürlich dann, also zum einen war das die reale Erfahrung. Also das war in dieser Aufnahmestation, war ganz klar, es gibt sozusagen zwei Gruppen von Menschen. Die einen Gruppen sind die Patienten. Die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie keine weißen Kittel anhatten, keinen Schlüssel für die Tür hatten und natürlich auch mehr oder weniger sich merkwürdig benommen haben. Also zum Beispiel viel geraucht, unruhig rumgelaufen. Und ich denke, allein dieses Setting, also dass diese Menschen da eingesperrt sind, obwohl sie psychisch massive Konflikte, innere Konflikte haben. Also es war kein Umfeld, wo ich das Gefühl habe, da kann man gesund werden. Mhm. Eingesperrt in einen kleinen Raum, Oft hatten sie auch nicht mal ein eigenes Zimmer, glaube ich, sondern haben so zweit sich ein Zimmer geteilt. Und also das war eine Struktur, und gesagt, da ist keiner, kann auch doch keiner freiwillig hier sein. Aber eigentlich war es ein Krankenhaus, wo es um gesund werden ging, eigentlich das Thema. Und es war für mich klar, dass das eine sehr stigmatisierende Situation ist für die Personen, die da sozusagen, ich denke, die meisten waren auch nicht freiwillig da. Mhm. In der Theorie ist es natürlich, ich habe hier auch das Buch liegen, Stigma von Irving Goffman, das ist so der Klassiker gewesen. Im Studium habe ich viel zu dem Thema mitbekommen. Ist für Psychologie nicht typisch, aber in München gab es eben eine sehr kritische psychologische Studienrichtung, wo auch Soziologie eine große Rolle gespielt hat. Und unter anderem eben haben wir auch im Studium diese Perspektive von Irving Goffman, Stigma auch anhand von psychischer Erkrankung, aber anhand auch von anderen Phänomenen, die stigmatisiert sind, kennengelernt. Und da war dann deutlich, dass man es häufig als Eigenschaft der Person erlebt, aber aus soziologischer Sicht das ein Label ist, also ein Etikett, was eine Person bekommt. Und aber das innerlich überhaupt sich wieder davon zu distanzieren, dass das keine Eigenschaft der Person ist, psychisch krank zu sein, sondern ein Etikett, das war ein ganz wichtiges Thema im Studium auch.
Und glauben Sie, und wenn ja, warum, sind Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders von Stigmatisierung betroffen? Wenn man es jetzt vergleicht mit einem Menschen, der eine andere Einschränkung in irgendeiner Form hat, eine andere Erkrankung, wieso ist dann eine psychische Erkrankung stigmatisierender oder ist es überhaupt stigmatisierender dann?
Da würde ich vielleicht tatsächlich mal ein kurzes Zitat aus diesem Buch, also nicht aus dem Buch, sondern Tilman Moser, ein Psychoanalytiker, hat hier so eine Art Vortext geschrieben zu dem Buch von Irving Goffmans, Stigma heißt es, und das ist kurz, aber da glaube ich, wird das Thema vielleicht ein bisschen deutlich. Also er schreibt, Tilman Moser, Träger eines Stigmas leben ein schweres Leben. Sie werden abgelehnt, verbreiten Unbehagen, lösen Beklemmung aus bei den Gesunden, gefährden deren eigenes zerbrechliches Normal-Ich, soweit der Defekt für jeden erkennbar ist. Andere mit geheimeren Stigma belastet müssen verleugnen, täuschen, spielen, um weiterhin als normal zu gelten. Sie leben in Angst vor Entdeckung und Isolierung. Einsam sind sie beide. Also der macht hier zwei Formen von Stigma-Betroffenen aus. Einmal die, die sichtbar sind. Und da würde ich mal sagen, sind die psychisch Kranken erstmal nicht unbedingt drunter gefasst. Und das sind Menschen mit körperlichen Behinderungen, vielleicht auch, wenn es um rassistische Vorurteile geht, andere Hautfarbe oder
das Geschlecht.
Gut, ja. Genau. Also, psychische Erkrankung ist erstmal, könnte man sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm, weil das sieht man vielleicht erstmal gar nicht. Aber er macht ja deutlich in dem Vorwort, naja, die müssen aber immer so tun, also sie haben sozusagen eine sehr anstrengende Aufgabe, diese Menschen immer das zu verheimlichen, ihren Teil der Identität, die stigmatisiert ist. Und das ist auch das Interessante, was eigentlich die These von Irving Goffman ist, dass Stigmatisierung die Funktion der Normalisierung hat, und zwar für die Betroffenen. Also die Stigmatisierten durch das Stigma müssen sich bemühen, aktiv diesen Teil, der nicht akzeptiert ist, zu verstecken. Also er ist sozusagen erstmal vor allem für die Aufgabe, sich möglichst anzupassen und sich an die Norm anzupassen und das, was als nicht normal oder stigmatisiert gilt, zu überspielen, geheim zu halten und so weiter. Insofern würde ich sagen, ist es, ich finde es schwierig, das zu vergleichen, ob mehr oder weniger betroffen, aber es ist eine spezielle Form, die vielleicht nochmal tiefer in die eigene Identität eindringt, könnte man sagen. Nämlich die Frage, wie darf ich eigentlich sein? Und da das nicht auf einem körperlichen Attribut festgemacht wird, sondern in der Psyche, ist es auf der einen Seite viel weniger greifbar, auf der anderen Seite eher noch viel tiefer innerlich der Widerspruch, als zum Beispiel beim Thema Geschlecht oder körperliche Behinderung, wo es so ein Stück eine äußere Hülle ist, sozusagen, zu der man sich verhalten kann. Wie soll man sich zu seiner Psyche verhalten? Also das ist man ja selber. Und das ist, glaube ich, das, was besonders heikel ist.
Ja.
Bevor wir jetzt vielleicht weitermachen mit den Fragen, wäre es auch ganz gut zu klären, zu Begrifflichkeiten. Wir haben uns nämlich auch gefragt, ob man eher sagt psychische Störung oder psychische Erkrankung, und haben auch gegoogelt. Und da hieß es auch, psychische Störung ist der politisch korrektere Begriff, und jetzt wollten wir gerne von Ihnen wissen, was Sie finden, was da am besten ist.
Ich finde es sehr gut, also keine Regeln aufzustellen, was ist gut, was ist schlecht. Also einen Begriff sozusagen zu stigmatisieren, sondern eher genau hinzuschauen, was bedeutet das eine und das andere und sozusagen das zu reflektieren, was damit transportiert wird. Mhm. Also welche Diskurse würde Foucault sagen, Michel Foucault, der sich auch mit dem Thema beschäftigt hat, Umgang mit Wahnsinn in der Gesellschaft, würde ich sagen, welche Diskurse werden damit transportiert? Und bei Krankheit ist ja ganz klar, da steckt der medizinische Diskurs dahinter, also gesund und krank. Und da steckt noch mehr drin, also zum einen die Herrschaft der Medizin, die kann definieren, was krank ist, was gesund ist. Das kauft man damit ein, wenn man von psychischer Krankheit spricht, ja, dass man sagt, Mediziner sind die Experten dafür. Und zum anderen macht man deutlich, es gibt einen eindeutigen Unterschied, nämlich zwischen krank und gesund. Und also diese Zweiteilung, die ich auch auf dieser Station so deutlich erlebt habe. Also da sind die Kranken und da sind die Gesunden. Also insofern hat es was Stigmatisierendes, dieser Begriff, weil er einen deutlichen Unterschied macht. Und die Kranken sind natürlich die, die potenziell in der, sagen wir mal, unangenehmeren Situation, die Gesunden sind die, die okay sind oder die Normalen, ja, wenn wir einen anderen Begriff sind. Und die Kranken sind diejenigen, die nicht gesund sind und die eigentlich geheilt werden müssen. So, die sollen sich eigentlich verändern. Bei gestört könnte man sagen, naja, ist doch das Gleiche. Es gibt die gestört und die nicht gestört sind. Also die Frage ist ja, was ist gestört? Und zumindest besteht da die Chance, die Störung vom Individuum ein Stück wegzunehmen und zu sagen, das sind Menschen, die stören in der Gesellschaft. Da wird es dann deutlicher, das ist keine Eigenschaft nur des Menschen, des Individuums, sondern hier ist zumindest eine Beziehung mit drin, nämlich eine Störung, die auftritt, wenn einer sich nicht so verhält, wie man es vermutet oder so. Insofern ist es eine offenere Kategorie mit der Störung, weil damit die Beziehungsebene und der gesellschaftliche Kontext ein Stück mehr mit drin ist. Und bei Krankheit, das erscheint immer als Eigenschaft einer Person, die ist krank oder nicht krank und auch hauptsächlich eigentlich auf einer körperlichen Ebene. Da kommt es noch mit dazu, dass bei einer Krankheit, ansonsten Krankheiten bezeichnen wir ja Grippe oder solche Dinge als Krankheiten und das ist ein körperlicher Aspekt. Und damit wird auch nochmal eine Analogie aufgemacht. Es ist nicht nur die Person, sondern es ist auch der Körper, der betroffen ist. Und beim Störungsbegriff geht eher in die Beziehung mit rein und potenziell auch in die soziale Ebene. Mm.
Ja, ich finde das irgendwie ganz spannend, dass man so davon spricht, eben diese Störung, also was Störendes in der Gesellschaft. So viel Akzeptanz man dann doch so vielen anderen beeinträchtigten Menschen vielleicht entgegenbringt, dann manchmal das Gefühl, dass es so eine Grenze gibt, ab der dann die Störung zu immens wird. Und dann ist es irgendwie angenehmer, in Anführungsstrichen, für die Gesellschaft, diese Störung zu verwahren, woanders hinzubringen, wo die vielleicht auch aus dem Blickfeld erstmal sind.
Ja, und das Praktische ist ja dann, wenn klar ist, wer zuständig ist für diese Verwahrung. Und da kommt natürlich der Begriff psychisch krank wieder mit ins Spielfeld, dass das sozusagen eine medizinische Behandlung ist. Und auch da habe ich ein Zitat dafür. Ich habe vorher schon mal Michel Foucault angesprochen. Der schreibt natürlich nochmal um einiges komplizierter. Deswegen Vorsicht, dieses Zitat ist anspruchsvoll.
Sie können es uns ja sonst nochmal erklären.
Ja, genau. Das mache ich gerne. Michel Foucault, ein Philosoph, eigentlich Psychologe übrigens von Ausbildung her, aber meistens eher so im soziologisch-philosophischen Bereich unterwegs, hat viel zum Thema Wahnsinn auch veröffentlicht in den 60er, 70er Jahren. Und das wichtigste Buch ist Wahnsinn und Gesellschaft. Mhm. Und der Begriff ist ja schon mal interessant. Sie haben gesagt, psychische Störung, psychische Krankheit, und er spricht jetzt von Wahnsinn. Auch ein stigmatisierender Begriff. Er hat aber bewusst diesen Begriff gewählt, weil er eben weg möchte aus diesen Bedeutungskontexten, die mit psychischer Krankheit zusammenhängen, sondern er wollte tatsächlich nochmal schauen, wie historisch sich der Umgang mit dem, was er eben Wahnsinn nennt, verändert hat. Und dass man das als eine psychische Krankheit bezeichnet, ist ein relativ junges Phänomen. Also er hat deutlich gemacht, das ist so im Rahmen der Französischen Revolution, kam zum ersten Mal die Medizin in Kontakt mit dem, was er Wahnsinn nennt und was wir dann als psychisch krank bezeichnet haben. Davor war das kein Thema der Medizin. Ja, und deswegen sagt er, psychisch krank ist, wenn man historisch betrachtet, der falsche Begriff, weil das ist eher ein relativ neuer Begriff. Mhm. Früher wurde das anders bezeichnet und deswegen hat er, glaube ich, diesen Begriff des Wahnsinns mal gewählt. Mhm. So, und der Wahnsinn, Umgang mit dem Wahnsinn, das war das Thema, das war auch Ausgangspunkt jetzt, dass die Menschen weggesperrt werden, das hatten sie jetzt gesagt.
Ja.
So. Und er sagt ja in seinem Buch, dass die Ausschlusspraktiken und Schutzmaßnahmen nicht mit der mehr theoretischen Erfahrung, die man mit dem Wahnsinn hat, koinzidieren, ist sicher ein ziemlich konstantes Faktum der abendländischen Erfahrung. Noch in unserer Zeit kann man leicht das Unbehagen über eine Unangemessenheit in der Sorgfalt, mit der unser gutes Gewissen sich abmüht, jeden Trennungsversuch auf eine medizinische Bestimmung zu gründen, entziffern. So, vollkommen unklar, vor allem wenn man es nur vorliest und nicht in Ruhe lesen kann. Aber die Idee dahinter ist, also er spricht von Ausschlusspraktiken und Schutzmaßnahmen. Und Ausschlusspraktiken heißt, genau wie Sie sagen, die Menschen, die stören, ja, die werden sozusagen erstmal ausgegrenzt von der Gesellschaft. Und das war auch schon, bevor die Medizin aufs Spielfeld gekommen ist, auch schon im Mittelalter war das noch nicht so das Thema. Da war Stücken Wahnsinn noch ein Teil der Gesellschaft. Also da ist sozusagen, haben die Menschen sich relativ frei bewegen können, die wir heute als psychisch krank bezeichnen würden, also die Wahnsinnigen. Und erst mit der Zeit sind Menschen, die man als wahnsinnig oder psychisch krank bezeichnen kann, ähnlich wie Bettler, wie Verbrecher, weggesperrt worden. Das sind dann diese großen Asyle und Gefängnisse aufgebaut worden, das hat er schön beschrieben. Also das sind die Ausschlusspraktiken. Schutzmaßnahmen ist interessant, wer muss eigentlich geschützt werden? Mhm. Und das ist eben die öffentliche Gesellschaft vor Störungen. Und wir sind ja eine Gesellschaft, wenn man es jetzt vergleicht mit früheren Jahrhunderten, wo eine extrem empfindliche Gesellschaft, die eigentlich sehr schnell auf Störungen reagiert und sehr auf Sicherheit auch bedacht ist. Insofern denke ich, ist das heute noch viel mehr ein Thema als früher. Aber, und er sagt, diese Schutzmaßnahmen, die passen nicht so zusammen mit dem Begriff, den wir von dem Wahnsinn haben. Und er sagt, ja, eigentlich geht es ja um eine medizinische Behandlung. Das ist jetzt unser Begriff von Wahnsinn. Das sind Menschen, die sind psychisch krank, die müssen medizinisch behandelt werden. Aber warum werden sie dann weggeschlossen? So. Und da sagt er, und da kommt dieses Unbehagen, was man so spürt, dass da was nicht ganz stimmen kann. Dass man, also dieses Wegschließen muss zwar sein, ist auch gut, da sind auch viele froh drüber, dass das so läuft. Ja? Aber gleichzeitig dieses Unbehagen in diesem Zitat macht er deutlich, dass eigentlich deutlich wird, nicht nur heute, sondern auch früher so, das passt eigentlich nicht zusammen mit dem Begriff, den wir von dem Wahnsinn haben und was eigentlich unsere Theorie und Erklärung dafür ist. Also scheint einmal die Praktiken des Ausschließens zu geben und das andere die Idee von medizinischer Behandlung, die passen nicht unbedingt zusammen.
Ja, also so wie ich es jetzt verstanden habe, eben auf der einen Seite dieses Ausschließen von, also den Störfaktor quasi erstmal der Gesellschaft glücklicherweise in dem Kontext dann entziehen, aber gleichzeitig dann eben auch, wenn der Mensch dann in der Psychiatrie zum Beispiel ist, dann eben so diesen helfenden Aspekt. Du bist jetzt hier und wir können dir jetzt medizinisch helfen. Also so diese Paradoxie ist damit auch.
Aber auch schon vorher, also diese Ausschließung wird ja eigentlich mit Hilfe begründet. Gegenüber den Angehörigen, aber auch gegenüber den Betroffenen wird ja argumentiert, sie brauchen Medikamente, so geht es nicht weiter. Mhm. Also was anderes hilft nicht. Oder sie müssen in die Klinik.
Sie sind eine Gefahr für sich oder andere.
Genau, das wäre ja dann die Selbst- oder Fremdgefährdung im rechtlichen Sinne. Ja. Und die, könnte man sagen, ist doch jedem, also Selbstgefährdung, wer sich selber gefährden will, ist doch Privatvergnügen. Der Punkt ist dann, ja, aber sie sind nicht zurechnungsfähig. Weil sie krank sind. Mhm. Also das ist eigentlich die medizinische Argumentation, die dann rechtlich greift und sagt, der ist nicht zurechnungsfähig, der ist psychisch krank.
Deswegen
und deswegen dürfen wir ihn gegen seinen Willen behandeln, weil er sich selber gefährdet.
So. Und das, positiver Beieffekt, wir schützen die Gesellschaft auch noch damit.
Genau, das wäre die andere Seite der Fremdgefährdung. Wobei man da immer genau schauen muss, ist es tatsächlich eine reale Gefährdung oder ist es nur eine Störung und Irritation? Ja. Und das ist natürlich im Konkreten immer sehr, sehr heikel, wenn man sich das anschaut, diese Zwangseinweisungen. Ich denke, selten ist es so, dass wirklich eine reale Gefahr für andere ausgeht. Sonst ist eher diese Irritation, diese Befürchtung, diese Unsicherheit, die Angst macht auch in der Umgebung, in der sozialen Umgebung. Und da klar ist, das ist kein Mensch, der sozusagen als Verbrecher gesehen werden kann oder als Stalker oder so, sondern der ist irgendwie ein bisschen verrückt in seiner oder ihrer Art, dann wird schnell die Medizin, der Arzt aufgerufen und der diagnostiziert eine psychische Erkrankung, was dann ermöglicht, diesen Menschen abzusondern. Und das ist genau diese Verknüpfung, die Foucault hier sagt, naja, aber uns ist eigentlich klar, dass das sind eigentlich zwei verschiedene Themen drin, nämlich einmal die medizinische Behandlung, das andere die Schutz und die Aussonderung in Bezug auf die Störung in der Gesellschaft.
Ja, spannend. Deswegen interviewen wir jetzt auch mal Ihren Professor, dann kommt man nämlich auch mal an ein paar Zitate.
Ja. Sie haben auch gerade Thema Angst erwähnt, so gesellschaftliche Angst vor Menschen mit psychischen Störungen. Da würde ich jetzt mal fragen, was sind denn so Ursachen für Stigmatisierung? Angst wahrscheinlich unter anderem eine. Generell gibt es noch andere Ursachen für die Stigmatisierung?
Ja, also da könnte man auch wieder die verschiedenen Ebenen sich anschauen. Also einmal ist auf einer soziologischen Ebene, so wie das Irving Goffman auch beschreibt, in der Soziologie geht es einfach darum, dass eine Gesellschaft auf bestimmten Normen aufgebaut ist und diese Normen durchgesetzt werden müssen. Das wäre die soziale Kontrolle. So. Und soziale Kontrolle funktioniert, und da kann man wieder auf Foucault zurückgreifen, eigentlich nur zum kleinen Teil so, wie wir uns das vorstellen, dass irgendwie die Polizei aufpasst, dass hier nichts Falsches passiert, sondern soziale Kontrolle ist stark in der modernen Gesellschaft eine Selbstkontrolle. Also wir haben selber gelernt, uns so weit zu kontrollieren, dass wir nicht Normen verletzen, Tabus verletzen. Und wenn es dann doch passiert, dann treten durchaus auch Wachschutz oder Polizei oder eben auch Ärzte bei psychischen Erkrankungen auf den Plan und setzen diese Normen durch, könnte man sagen, auf ihre Art. Und das wäre die soziologische Logik. Also jede Gesellschaft Normen, die durchgesetzt werden müssen. Erklärt aber noch nicht die Angst. So. Da müsste man dann auf die psychologische Ebene gehen und schauen, wie verbindet sich das denn mit dem, was dann Angst macht. Und da kann man bei der psychischen Störung schon deutlich sehen, dass das eine spezielle Form ist von Normüberschreitung. Und darf ich nochmal ein Zitat diesmal Ethnopsychoanalyse, weil nämlich die Ethnopsychoanalyse deutlich macht, was das Besondere ist sozusagen bei Menschen, die als psychisch krank gelten im Vergleich zu anderen abweichenden Formen von der Norm. Ja? Und was da das Irritierende ist. Ja. Ethnopsychoanalyse bedeutet, es ist eine Psychoanalyse, die sich mit fremden Kulturen eigentlich beschäftigt hat. Also eine Mischung aus Ethnologie und Psychoanalyse. Also es geht darum, ursprünglich ging es darum, einfach zu schauen, wie funktionieren eigentlich andere Kulturen, wie werden dort eigentlich Normen aufrechterhalten. Mhm. Also um dann über einen Kulturvergleich auch ein bisschen mehr über unsere Kultur zu lernen. Und die Erfahrung ist, dass diese Psychoanalytiker, die waren ausgebildete Psychoanalytiker, sind in andere Kulturen und haben gemerkt, dass sie dort sehr schnell sehr irritiert sind über die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Eben auch sowas wie Angst empfinden gegenüber den merkwürdigen kulturellen Begebenheiten und haben das dann eben, wie sie so als Psychoanalytiker gerne machen, eben auch analysiert. Wie kommt es, dass ich da jetzt Angst bekomme? Was macht mir da genau Angst? Mhm. Und darüber haben sie sich eben kluge Bücher geschrieben. Und Mario Ertheim ist einer der wichtigsten Vertreter. Und der macht einen schönen Vergleich über Stigmatisierung, könnte man sagen, von den sogenannten Wilden, in Anführungsstrichen, und den Irren, in Anführungsstrichen. Also er macht deutlich, es gibt eine Parallele zwischen den Menschen, die wir sozusagen als psychisch krank oder eben stigmatisieren als Irre bezeichnen, und den fremden Kulturen, die in der Zeit der Kolonialisierung die Wilden waren. Mhm. Und er sagt, die Wilden, ebenso wie die Irren, fielen durch ihre ganz andere Art des Verhaltens auf und forderten in extremer Weise das Orientierungs- und Abgrenzungsbedürfnis des Wissenschaftlers heraus. Um die Infragestellung der gewohnten Anschauungen und Normen zu vermeiden, mussten die Unterschiede auf Kosten der Gemeinsamkeiten desto mehr betont werden. Also was auch hier deutlich wird, die Art und Weise, wie sich Menschen verhalten, irritiert uns. Ja? Wir wollen das aber nicht und setzt unsere Normen in Frage. Ja, weil wir sind irritiert, weshalb macht er jetzt, darf er das jetzt? Mhm. Warum redet er so mit mir? Warum zieht er sich einfach in der Öffentlichkeit aus? Ja, also diese Normüberschreitungen, die auch häufig mit Menschen mit psychischen Störungen agieren ja so, dass sie so tun, als ob die Normen nicht da wären, die in unserer Gesellschaft sind. Und das irritiert. Und dann wird es deutlich, diese Irritation wird abgewehrt, indem man den Unterschied zu deutlich macht. Der ist doch gestört oder der ist doch krank. Und das sind doch Wilde. Mhm. Ja, insofern heißt es immer, es geht immer, wenn man hier weiterliest, die Abwehr der Versuchung, der Werte der eigenen Kultur, der Normalität zu überdenken und neue Lebensformen in Erwägung zu ziehen, machte aus Psychiatrie und Ethnologie einander stützende Zwillingswissenschaften. Also es geht um die Abwehr der eigenen Veränderungsimpulse. Also, oder die Abwehr der eigenen Impulse, vielleicht möchte ich mich auch gerade ausziehen. Mhm. Ja? Oder meinen Aggressionen freien Lauf lassen. Ja? Und diese eigenen Impulse, sagt die Psychoanalyse, die dürfen nicht bewusst werden. Und sie müssen abgewehrt werden. Das ist ja die klassische Theorie, Triebtheorie auch von Sigmund Freud, dass der Mensch erstmal alle möglichen Triebimpulse sozusagen von Natur aus hat und in dem Aufwachsen in einer Gesellschaft und unter einer bestimmten Norm lernt, diese Impulse zu kontrollieren. Ja, Kinder müssen lernen, dass man auf die Toilette geht, ja, dass man nicht irgendwie alles isst, was irgendwo auf dem Tisch liegt, sondern in gewissen Situationen fragen muss oder erstmal kaufen muss, bezahlen muss. Ja. Alles Dinge, die lernen wir, diese Normen lernen wir alle. Und dann gibt es aber plötzlich Menschen, die nehmen sich das einfach aus dem Supermarkt oder die ziehen sich einfach aus oder die brüllen einfach rum, ihren Ärger raus. Ja. Und das irritiert uns natürlich total, wird uns aber nicht bewusst. Die Psychoanalyse sagt, ja, der Trick ist dabei, dass diese Impulse, die wir vielleicht auch manchmal haben, mit denen müssen wir gar nicht bewusst umgehen, sondern die werden vorher schon abgewehrt, bevor sie bewusst werden. Ja, werden sie schon abgewehrt, unbewusst gemacht. Weil uns das viel zu sehr irritieren würde, uns ständig so diese kulturellen Grenzen auch deutlich machen würde. Aber wir wollen ja funktionieren in der Kultur. So, aber das ist gewissermaßen ein wackeliges Gleichgewicht, weil diese Impulse, diese sexuellen, aggressiven, auch Impulse nach Anlehnungsbedürfnis, die sind da irgendwie da, die müssen wir sozusagen irgendwie kanalisieren. Das heißt, es gibt halt Orte, wo es erlaubt ist, die auszuleben, zum Beispiel in den Partnerschaften oder in bestimmten Swingerclubs oder in irgendwelchen Fightclubs oder so. Ja. Da gibt es auch wieder in der Gesellschaft Orte oder ein Fußballstadion, so du Schiri, du blöde Sau. Ja,
wenn alle Hemmungen fallen.
Ja, genau. So, da sind Orte, da ist es erlaubt. Ja, da merkt man schon, wie Leute da sozusagen, oder im Auto, wer im Auto sitzt, über andere schimpft.
Oh je.
Ja? Ja? Also es gibt sozusagen Orte, wo deutlich wird, wie viel Verrücktes, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in einem steckt. Ja. Aber natürlich nicht so verrückt, dass man das außerhalb der Zonen, in denen man es darf, zeigt. Karneval ist auch so, auch so ein Phänomen. So, ich war ja, Gott sei Dank, ich möchte da auch nicht hin, in Köln oder so zum Karneval. Aber was da so passiert, das ist natürlich ein Stück, da wird was ermöglicht, was eigentlich sonst normativ verboten ist. Mhm. Und es deutlich wird, dass Menschen das auch gerne machen. So, was machen wir den Rest des Jahres mit diesen Impulsen? So. Und eine Möglichkeit ist halt, die sozusagen zu projizieren. Also eine Projektion ist auch ein Abwehrmechanismus. Und das heißt also, Dinge, die wir uns nicht erlauben, unbewusst, das ist immer unbewusst, projizieren wir auf andere und entweder wir bewundern sie da, das wäre so der Exotismus, also die machen einfach das, was sie wollen, so, die sind so frei. Ja, das gibt es bei den, in Bezug auf die fremde Kulturen auch so idealisierende, die sind viel näher an der Natur, so, die sind viel emotionaler, so, ja, also das ist dann so eine Seite, die man da sieht. Oder natürlich auch sozusagen, das wäre dann nicht die exotistische, also die idealisierende, sondern die andere, die abwehrende Seite, also die hochgefährlich, die stellen alles in Frage. Das wäre dann so der klassische Projektion auf die Gewalttätigkeit von psychisch kranken Menschen zum Beispiel. Wo die Psychoanalyse sagen würde, das ist auch ein Teil der eigenen Aggression, die man projiziert und vor der man dann nicht mehr bei sich Angst haben muss, sondern plötzlich ist das Böse sozusagen ist im Außen. Diese klassische, manchmal also alltagssprachlich kann man sagen, so Sündenbockfunktion. Ja? Also wir stellen unsere Norm her und wir sagen, unsere Norm ist gut, indem wir sagen, aber du bist böse. So. Und die Kehrseite daran, jetzt sind wir dann bei der Angst endlich, die Kehrseite daran ist dann, naja, dann macht uns plötzlich etwas Angst im Außen, aber der Prozess dahinter, den sehen wir gar nicht mehr, dass das nämlich eigene Anteile sind, die wir sozusagen projiziert haben und weil wir sie bei uns nicht akzeptieren. Eigene sexuelle und aggressive Impulse werden projiziert. Damit muss man sich selber nicht mehr damit befassen, nicht mehr die eigene Kultur in Frage stellen. Möchte ich eigentlich was ändern, was jetzt Mario Erthan sagt? Fühle ich in meiner Kultur eigentlich wohl? Möchte ich nicht selber auch ein paar Normen verändern? Sondern die Normen bleiben so, so gehört sich das, wie es ist. Und die anderen sind dann aber gefährlich, plötzlich. Und die benehmen sich natürlich an manchen Punkten auch so, dass man nicht so genau weiß, was sie jetzt als nächstes tun. Und das ist vielleicht, was bei der Stigmatisierung auch von Menschen mit psychischen Störungen besonders wirkt auch, dass sie nicht berechenbar sind. Das ist ja das, was wir als verrückt oder irre oder so bezeichnen. Und dieses Nicht-Berechenbare, also das ist natürlich was, da wird es dann deutlich, wofür Normen auch gut sind. Wir können nämlich das Verhalten des anderen voraussehen und uns darauf einstellen. Und bei diesen Menschen ist das nicht mehr so einfach möglich. Aber das muss ja nicht unbedingt was Böses bedeuten, sondern wenn ich jemanden nicht einschätzen kann, kann auch was besonders Schönes, was besonders Neues, Überraschendes passieren. Aber eher geht es in Richtung von, dass da was Gefährliches, was Schädigendes passiert. Und da ist eben der Anteil der Projektion auch mit drin. Mhm. Also es ist eine, klar, unsere Situation macht unsicher, macht auch ein Stück Angst, wenn man es nicht einschätzen kann. Aber die Befürchtungen, die ausgelöst werden, würde die Psychoanalyse sagen, sind schon stark die eigenen unterdrückten Impulse, die man plötzlich im Gegenüber sieht.
Mhm. Ja, das leitet mich jetzt eigentlich ganz gut auf meine nächste Frage hin. Und zwar, wie wir alle dieser Stigmatisierung entgegenwirken können. Also was ich jetzt so auch aus Ihrer Antwort entnehme, ist schon auch dieses, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Was projiziere ich eigentlich? Also diese Auseinandersetzung mit einem selber ist ja, würde ich mal sagen, vielleicht schon der erste wichtige Schritt. Dazu möchten wir auch in dem Podcast beitragen. Aber was würden Sie sonst noch empfehlen? Was hilft gegen Stigmatisierung, um das mal so pauschal zu sagen?
Also ich würde auch noch nicht zu früh sozusagen, jeder muss bei sich selber anfangen sagen, weil es ist sicher ein wichtiger Punkt, aber ich denke, es ist sehr wichtig, die strukturellen gesellschaftlichen Faktoren anzuschauen. Und da ist es zum einen natürlich so die Herrschaft der Medizin, wenn es um psychische Störungen oder eben dann Krankheiten geht. Also dass es so wenig alternative Erklärungsansätze und Behandlungsansätze gibt und dass so ein großer Teil auch der finanziellen Mittel in medizinische Behandlung fließt. Und das macht es klar, dass auch gar keine Alternativen da sind. Also dass sozusagen entweder man nimmt diese medizinische Erklärung und Lösungsform an oder man steht ziemlich alleine da. Und das ist für Angehörige wie Betroffene eigentlich das größte Drama, weil die sozusagen keinen eigenen Weg finden können. Also sie haben keine Chance, sich Hilfe zu holen, wenn sie nicht akzeptieren, dass es eine medizinische und medikamentöse meistens dann auch Unterstützung ist. Bei Menschen mit Psychose, wenn wir jetzt mal von dieser Form von psychischer Störung sprechen. Also die mit den Wahninhalten verbunden ist und psychotischen Schüben, dann ist es meistens so, dass man sagt, ohne medikamentöse Behandlung, um diese Wahninhalte zumindest zu reduzieren, macht eine weitere Therapie gar keinen Sinn. Und diese Herrschaft des medizinischen, medikamentösen Behandlungsansatzes ist, denke ich, erstmal ein strukturelles Problem. Es gibt Alternativen. Und das wäre dann die Frage, was kann man tun gegen Stigmatisierung? Ja. Das wäre eine Unterstützung von Formen, die eben alternativen Behandlungsformen. Es gibt es im medizinischen Bereich, zum Beispiel Soteria, das sind solche Aufnahmestationen auch in Krankenhäusern, die möglichst mit wenig oder mit keinen Medikamenten arbeiten. Viel intensivere Betreuungsschlüssel, auch sehr viel angenehmere Umgebung. Ist auch in Krankenhäusern angesiedelt, aber ist ein Bereich, der mit möglichst wenig Medikamenten, mit möglichst reizarmer Umgebung und mit hohem Betreuungsschlüssel Menschen in Psychosen betreut. Es gibt auch Krisendienste, also die ambulant, wenn psychotische Krisen auftauchen, versuchen es ambulant aufzuklären. Und da gibt es auch inzwischen Ansätze aus Finnland, die heißen Open Dialogue oder Need Adapted Treatment, wo ein multiprofessionelles Team sozusagen in die Krisensituation geht. Und da ist es tatsächlich so, die sprechen nicht mehr von Krankheit, sondern die sprechen von Krise. Und Krise heißt, dass in einem sozialen Kontext ein Problem auftaucht, was klassischerweise medizinisch gesehen als psychische Krankheit einer Person diagnostiziert wird. Die sagen aber, nee, langsam, bevor wir sozusagen diese Perspektive einnehmen, schauen wir uns mal an, was ist da eigentlich los. Das sind oft Angehörige oder Nachbarn, ja, die sich gestört fühlen und dann sozusagen nach Hilfe rufen. Oft sind es ja nicht die Menschen, die betroffen sind, sondern das soziale Umfeld. Und da sagen sie, ja, Moment, wer hat hier eigentlich das Problem? So ein bisschen so ein systemischer Ansatz ist das. Ja. Wer hat hier eigentlich das Problem? Und was ist eigentlich der Konflikt und die Krise? Und dann wird auch gemeinsam möglichst mit diesen Menschen lange gearbeitet. Und nur wenn dann es gewünscht ist oder wenn es nicht mehr anders geht, im Notfall, ist es da, oder wenn es eine freiwillige Form gibt, dann gibt es auch eine medizinische oder psychotherapeutische Einzelbehandlung. Aber erstmal ist es der Konflikt und die Krise im sozialen System. Mhm. Also das sind Alternativen. Mhm. Und eben sowas wie tatsächlich Weglaufhaus, was ein antipsychiatrisches Projekt ist, wo Menschen, die eben weglaufen können von der Psychiatrie. Also Psychiatrie heißt eben medizinisch dominierte Perspektive auf psychische oder soziale Probleme. Und da wird es deutlich, es geht um die Definitionsmacht, die das Problem ist, der Medizin. Ja. Also nicht einzelne Personen, die stigmatisieren, sondern in dem Fall ist es diese medizinische Sicht, von der sich viele im Zusammenhang mit Praktiken wie Medikamenten dann stigmatisiert sehen und auch tatsächlich stigmatisiert werden.
Dann würde uns noch interessieren, wie sich die Arbeit mit Angehörigen gestaltet und welche Erfahrungen Sie da schon mit gemacht haben.
Ich habe im sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet nach meinem Studium. Das ist eine ambulante Betreuung von Menschen mit Psychosen, also auch schwerwiegenden Erkrankungen, Schizophrenie unter anderem. Und da gab es auch viel Kontakt mit Angehörigen. Und das Problem, das die haben, ist, dass sie in so einer Lage sind, dass sie viel leiden auch unter der Situation. Also, dass sie mit Menschen, die nicht mehr aus deren Sicht sie selbst sind, sondern durch die psychische Störung sozusagen in ihrem Verhalten sich zu verändern, sich aber gleichzeitig ausgeliefert fühlen, weil sie meistens auch ihre Angehörigen nicht einfach mit Zwang einer Behandlung zuführen wollen. Und das ist oft der Konflikt von Angehörigen. Sie kriegen mit, wie die Betroffenen leiden. Sie leiden selber auch unter der Situation, manchmal sogar stärker als die Betroffenen. Und merken aber, es gibt keinen eigenen Impuls, sich Hilfe zu holen, was zu verändern bei den Betroffenen. Und dann stehen sie immer vor der Frage, soll ich jetzt Zwang anwenden, hinterrücks oder offen oder so oder nicht? Und da gibt es eben zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre das, was ich mit diesem Open Dialog beschrieben habe. Dass einfach sofort, sehr schnell ein Team auch mit mehr Zeit in dem Lebensraum der Angehörigen und der Betroffenen gemeinsam mit denen arbeitet. Das passiert zu wenig. So meistens ist immer die Alternative entweder gar nichts oder derjenige wird sozusagen abgeholt. Das ist oft das, was sie dann vor so eine wahnsinnige Spannung stellt, die Angehörigen. Und naja, der zweite Punkt ist, dass natürlich die Angehörigen auch ihre, man könnte sagen, Kontrollbedürfnisse haben. Also wenn man jetzt systemisch auf das Phänomen schaut, dann ist eine psychische Störung nicht ein individuelles Symptom, sondern immer Ausdruck auch einer Störung oder einer Spannung im System. Also es ist auch eine Botschaft, oder zumindest eine Botschaft, es ist eine Kommunikationsfunktion im System. Und das wird oft eben nicht gerne gehört. Also es soll alles so bleiben, wie es ist. Oft war es auch gar nicht so gut. Ne? Oft, man könnte sagen, systemisch nicht ohne Grund entwickelt jemand eine psychische Störung. Da ist oft auch systemisch im sozialen Kontext Spannung, Dinge, die nicht gesagt werden können, die tabuisiert werden. Und da ist dann die Frage, wie bereit sind Angehörige auch ihre eigene Perspektive oder ihr Handeln zu hinterfragen. Und diese Bereitschaft ist natürlich sehr, sehr gering, wenn Angehörige auch auf das medizinische Krankheitsmodell setzen. Weil sie sagen, du hast doch das Problem, ich muss doch nichts ändern, du bist verrückt, du brauchst doch die Pillen, du nimmst doch jetzt gefälligst die Pillen. Oder ich kann höchstens dafür sorgen, dass du brav deine Pillen nimmst. Und das ist ja oft so diese bisschen perverse Rolle, die aus der Medizin den Angehörigen zugeschrieben wird, dass sie unterstützen sollen, sozusagen den Betroffenen unterstützen sollen, dass er doch, ich sage jetzt mal ein bisschen zynisch, brav seine Pillen nimmt. Das ist hauptsächlich die wichtigste Funktion der Angehörigen. So ein Frühmelder-Warnsystem, wenn wieder eine Psychose droht, darum zu kümmern. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, dass auch die eigene Verantwortung im Sinne von einer Lebensgestaltung im sozialen Beziehungsgefüge auch eine Rolle spielt. So, das ist eigentlich das Problem, vor dem auch Angehörige stehen. Sie haben eigentlich gewissermaßen ein ähnliches Problem. Nämlich die Frage, gibt es neben dem medizinischen Erklärungsansatz noch einen anderen, der mir hilft, rauszufinden, wie es mir geht, was ich tun soll, was das für mein Leben bedeutet. Und da ist ein Punkt sehr toll, muss ich jetzt hier noch sagen, das Psychoseseminar oder der Trialog. Davon schon was gehört?
Nee, noch nicht.
Das ist ein Ansatz, wo Angehörige, Betroffene und Professionelle zusammen sprechen über das Phänomen Psychose.
Okay.
Und dort ist es tatsächlich so, es gibt in Berlin in fast allen Bezirken gibt's ein Psychose-Seminar, was einmal im Monat oder so stattfindet. Also da kann man sich informieren über Internet. Und dort kann man sozusagen, findet man das eine Art, man könnte, das ist keine Selbsthilfegruppe, aber es hat diesen Effekt ein bisschen. Also da können Angehörige, Betroffene, aber auch Professionelle über ihr Verständnis der Problematik sprechen, sich anhören, wie erleben andere das. Zum einen gibt es dann gemeinsame Erfahrungen, die entlasten auch, anderen geht es auch so. Zum anderen gibt es Ideen und Tipps und vielleicht auch tatsächlich Veränderungsimpulse. Und das ist eine Empfehlung auf jeden Fall für Angehörige, sich zu Angehörigen treffen oder in so ein Psychose-Seminar zu gehen, weil das Schlimmste ist, wenn man allein ist auch mit dem Problem.
Ja, ja, sehr spannend.
Voll, danke.
Ja, vielen Dank. Also in unserer kleinen gemütlichen Runde schaue ich jetzt mal hin und her. Möchte jemand noch was ganz dringend loswerden?
Nee, ich habe alle Zitate angebracht und hoffe, dass das für die Zuhörer trotzdem noch erträglich war. Das aber wenn man einen Professor interviewt,
dann muss man auch damit
rechnen. Dann kommt das.
Ja. Aber auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Auch nochmal diese fachliche Perspektive war uns sehr wichtig noch mit einzubringen. Und ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als vielen herzlichen Dank zu sagen. Und ja.